Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Bei mir ist heute der 4. Jänner 2025 und draußen ist es ziemlich eisig. Es ist vor ein paar Tagen nämlich eine Kaltfront durchgezogen und jetzt breitet sich da schön langsam wieder ein Hochdruckgebiet aus. Vielleicht wird es heute sonnig. In jedem Fall könnte aber ein schöner Skifahrtag entstehen für alle, die bei uns in den Bergen herumklettern. Das heutige Thema ist Starlink. Ja, was ist Starlink? Starlink ist Breitband, Internet per Satellit. Und das Ganze funktioniert eben weltweit, weil genügend Satelliten mittlerweile auf Umlaufbahnen sind. Somit auch am Meer, was es für uns Seglerinnen und Segler besonders interessant macht. Und weil ich mich mit dem Thema relativ ausführlich auseinandergesetzt habe, wird das Ganze ein zweiteiliger Podcast, wo ich jetzt in diesem ersten Teil etwas ausholen werde und ich euch über Satelliten eine ganze Menge erzählen werde. Vorher schauen wir ganz kurz Richtung Monte Globe. Das letzte Update ist ja jetzt schon fast 2 Wochen her. Also ist es so, dass sich mittlerweile einiges verändert haben. Und zwar an Führung derzeit ist wieder da Charles Dalin. Und kurz hinter ihm, also kurz bedeutet mittlerweile 128 Seemeilen, ist der Johan Richomme. Beide befinden sich derzeit gerade so rund um den 10. Breitengrad Süd, werden also demnächst einmal beim Äquator ankommen. Weiter hinten mit 580 Seemeilen Abstand befindet sich am 3. Platz nach wie vor der Sebastian Simon. Dann kommt längere Zeit nichts, bis die nächste Gruppe von Seglern kommt, die hier von Platz 4 mit Thomas Rion bis Platz 10 geht. Und in dieser Gruppe ist auch der Boris Herrmann dabei mit derzeit aktuell Platz 8 und einen Abstand von 1900 Seemeilen auf den Charles Dalin. Der Charles Cam ist ebenfalls gut in Rennen, befindet sich derzeit auf Platz 16 und hat heute das Kap Horn umrundet. Ja, wenn wir weiter nach hinten noch ins Feld schauen, die letzten Teilnehmer passieren gerade in Neuseeland, befinden sich also eine ganze Menge noch, also Platz 17 bis Platz 35, alle im Pazifischen Ozean. Und insgesamt sind noch 35 Teilnehmer im Rennen, das bedeutet also 5 Teilnehmer sind bereits ausgeschieden. Und damit möchte ich wieder zurück zu unserem Satelliten-Internet oder der Satellitenübertragung im Allgemeinen zurückkommen. Zuerst eben im Allgemeinen, was bedeutet das, wie funktioniert das Ganze? Also bei jeder Satellitenübertragung im Prinzip gibt es 3 Teile. Und zwar das eine ist einmal ganz offensichtlich der Satellit. Das ist also ein Flugobjekt oder ein kleines Raumschiff oder wie man es auch immer nennen möchte, dass die Erde eben umkreist und dazu komme ich gleich wesentlich genauer. Dann gibt es auf der Benutzerseite einen Empfänger und der Empfänger, der besteht in der Regel eben aus einer Antenne und einem Empfangsgerät. Das kennen wahrscheinlich alle von euch vom Satellitenfernsehen, auch wenn nach und nach das Ganze natürlich verschwindet oder seit längerer Zeit schon verschwindet, weil es eben durch Internetfernsehen, das in der Regel eben über Kabel geht, abgelöst wird. Aber bis vor wenigen Jahren war Satellitenfernsehen auf jeden Fall als Beispiel jetzt was Besonderes wichtig. Wobei Fernsehen an sich, glaube ich persönlich, etwas ist, das nach und nach aussterben wird. Im Unterschied zu Satellitenfernsehen, das ja nur unidirektional ist, also in eine Richtung geht, geht es beim Internet eben bidirektional. Das heißt, der Empfänger unter Anführungszeichen muss also auch senden können zurück zum Satelliten, da Internet ja interaktiv ist, da man ja Daten ins Internet zurücksendet, auch indem man ein E-Mail schickt zum Beispiel oder irgendwo auf einer Webseite was anklickt oder wie auch immer. Und es geht daher bidirektional, was eben bei Fernsehen und anderen Dingen normalerweise ja nur in eine Richtung geht. Und das macht schon einen deutlichen Unterschied, aber dazu komme ich dann auch gleich. Ja, und dann gibt es eben den dritten Teil von der ganzen Sache und das sind die Bodenstationen, denn am anderen Ende muss ja irgendjemand sein, ebenfalls der das Signal wieder empfängt bzw. heraussendet und eben die Verbindung zum Internet darstellt und der Satellit dazwischen ist mehr oder weniger die Übertragungsbrücke zwischen eben der Bodenstation und dem eigentlichen Empfänger. Wenn man das jetzt mit dem mobilen Internet vergleicht, dann hat man hier ein Empfangsgerät, das in der Regel eben das Smartphone ist und das hat eben innen eingebaut eine Antenne und eben die gesamte Empfangslogik. Und auf der anderen Seite der Funkstrecke steht eben die Mobilfunkantenne. Und an dieser Mobilfunkantenne, also das sind diese Masten, die überall in der Landschaft herumstehen, und an dieser Mobilfunkantenne ist am anderen Ende natürlich ein Kabel dran, wo es dann irgendwo ein Gateway ins Internet gibt. Bei der Satellitenübertragung ist das Ganze vom Konzept her eigentlich genauso, nur dass in der Funkstrecke mittendrin eben dieser Satellit als Übertragungsbrücke, man kann auch sagen Transponder, dazwischen sitzt, der eben das Signal von der einen Station aufnimmt und dann an die andere Station weitersendet. Allerdings ist es so, dass diese modernen Übertragungssatelliten sehr intelligente Dinge sind mit einer ganzen Menge Elektronik drauf, sind also jetzt nicht nur Transponder, die das Signal empfangen und weitergeben. Zur Übertragung wird Funk verwendet und über Funk kann man da ebenfalls eine ganze Menge erzählen, aber ich möchte mich da auf die wichtigen Sachen beschränken, die in dem Zusammenhang von Bedeutung sind. Funk ganz allgemein ist ja die Übertragung von elektromagnetischen Wellen durch den Raum und da gibt es eben jetzt verschiedene Frequenzen, von denen ihr bestimmt alle schon einmal etwas gehört habt. Ich habe da jetzt ein paar Frequenzen, die möchte ich ganz kurz nur darstellen, damit wir später auch den Unterschied untersuchen können. Und zum einen gibt es einmal, also auch im Speziellen in Richtung Marinefunk jetzt, gibt es zum einen eben im Speziellen jetzt einmal den Mittelwellenbereich, der von 0,3 bis 3 Megahertz geht und darüber gleich gibt es den sogenannten Kurzwellenbereich von 3 bis 30 Megahertz und in diesem Bereich befindet sich eine ganze Menge, aber unter anderem ist dort eben der gesamte Long Range Marinefunk drinnen. Long Range heißt eben, ich sag mal, theoretisch um die ganze Welt. Darüber finden wir dann, also drüber heißt ab 30 MHz bis 300 MHz den sogenannten UKW-Bereich bzw. eben Ultrakurzwelle und in diesem Bereich finden wir ebenfalls eine ganze Menge, also alles was einen so tagtäglich beschäftigt, das ist zum einen zum Beispiel die Radiostationen befinden sich alle in diesem UKW-Bereich, die man mit normalem Radio empfangen kann, aber zum Beispiel ist auch der Marine-UKW-Funk ist in diesem Frequenzbereich und dann noch eine ganze Menge anderer Dinge, die man ebenfalls dort in diesen Bereich hineingelegt hat. Darüber findet man den sogenannten UHF-Bereich, Ultra High Frequency, und da kommen wir jetzt schon langsam in den Gigahertz-Bereich, bedeutet also, das geht von 0,3, also sprich 300 MHz bis 3 GHz und hier beginnt der sogenannte Mikrowellenbereich. Da finden wir auch eine ganze Menge drinnen, unter anderem sind alle Mobilfunkfrequenzen da drinnen, beginnend mit ca. 700 MHz bis 3,6 GHz. Was da auch drinnen ist, was ihr alle kennt, das ist zum Beispiel eben das WLAN, Bluetooth-Verbindungen und eben auch noch eine ganze Menge anderer Dinge. Und dann kann man die Frequenz natürlich weiter erhöhen und dann kommen wir in den Super-High-Frequency-Bereich, das aber ebenfalls insgesamt noch zu einem Mikrowellenbereich dazugehört. Es ist eben jetzt ab 3 GHz bis 30 GHz und es ist ein riesengroßer Bereich, wenn man das sozusagen dividiert. Also wir sind da ja um 10er Potenzen jetzt schon über dem Mittelwellenbereich, wo ich begonnen habe am Anfang. Hier reden wir also eben von 3 bis 30 GHz. Das Ganze ist daher auch in weitere Unterbänder unterteilt. Und was findet man da drinnen? Ja, ebenfalls eine ganze Menge. Unter anderem ebenfalls WLAN, also die 5 und die 6 GHz Bereiche von WLAN. Dann ist dort zum Beispiel das Radar drinnen, das S- und das X-Band-Radar auf 3 und 8 GHz. Und dann befinden sich hier drinnen so ziemlich alle Arten von Satellitenkommunikation, die es da gibt. Also das beinhaltet alles, was mit Satellitenfunk zu tun hat. Also jetzt nicht nur das Internet, sondern auch das klassische Fernsehen und alle anderen Arten von Übertragungen, die in diesem Bereich da drinnen sind. Und die Satellitenfrequenzen sind da zum Beispiel im KU-Band, das von 11 bis 18 GHz drinnen sind, oder im KA-Band, mit 20 bzw. 30 GHz. Diese Bandbezeichnungen übrigens, wie die heißen, also ich habe jetzt da vorher erwähnt, das S-Band und das X-Band und das KU-Band und so weiter, das sind verschiedene Bänder, also Frequenzbereiche, eben von so und so viel bis so und so viel Gigahertz eben gewisse Namen haben. Es ist leider international, aber nicht einheitlich. Es gibt da verschiedene Standards unter Anführungszeichen, die teilweise sogar unter demselben Namen verschiedene Frequenzbereiche bezeichnen. Da muss man also aufpassen, wenn man hier international von gewissen Bändern spricht, da verschiedene Leute unter Umständen was Verschiedenes darunter verstehen. Es ist daher immer eine gute Idee, auch die Frequenz dazu zu sagen, was man eigentlich damit meint. Ist im Detail aber eigentlich für dieses Thema da jetzt nicht relevant. Ich wollte es euch nur erzählen. Und mit allen diesen Frequenzen kommen jetzt gewisse Vor- und Nachteile. Zum einen haben wir da mal das sogenannte Shannon-Hartley-Gesetz oder Shannon-Hartley-Theorem. Und das definiert ein oberes Limit der Signalübertragung innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Also auf gut Deutsch, wie viel Bit pro Sekunde kann ich in einer gewissen Bandbreite übertragen? Und dazu muss man also sagen, dass diese Frequenzbänder, von denen ich da vorher gesprochen habe, also jetzt, wenn wir hernehmen, zum Beispiel das KU-Band von 11 bis 18 GHz, das ist ein riesengroßer Bereich und das wird dann in kleine Kanäle, sagt man normalerweise, eigentlich unterteilt, eben von 11,1 bis 11,2, wie gesagt, das ist jetzt eine Hausnummer, und 11,1 bis 11,2 GHz, das wären ja jetzt 100 MHz. Und das nennt man dann Bandbreite eigentlich oder Kanalbreite. Und in diesen 100 MHz kann man jetzt eine gewisse Menge an Bits pro Sekunde übertragen. Und dieses Shannon-Hartley-Gesetz definiert eben ein Maximum an Bits, das übertragen werden kann. Und ich denke mal, es ist einleuchtend, auch ohne dass man das Gesetz jetzt kennt, wie das im Detail funktioniert, dass umso breiter dieses Band ist, umso mehr Bits pro Sekunde kann man dort übertragen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Kurzwellenbereich zurückschauen, die Kurzwelle geht von 3 MHz bis 30 MHz, würde man da jetzt ein paar Kanäle, also sagen wir mal 100 Kanäle einteilen, dann bedeutet das über Kopf so viel, wie das ein Kanal 300 kHz hat. Das ist also wesentlich weniger. Ja. Also da reden wir von 10er Potenzen, das ist sozusagen einem Faktor, mehr als einem Faktor 1000 im Vergleich dazu, wenn man eben dieses KU-Band in 10 Bänder einteilt, was ich vorher gesagt habe, mit wo dann ein Kanal bereits 100 MHz hätte. Das bedeutet also, wenn man einen höheren Frequenzbereich in einzelne Teile unterteilt, bekommt man pro Kanal also eine größere Bandbreite. Und was will man im Internet haben? Ja, immer möglichst viel Bandbreite natürlich. Das kennt jeder. Mit den Frequenzen kommen aber noch andere Dinge. Zum Beispiel die Wellenlänge bestimmt die Antennengröße. Und die Wellenlänge ist umgekehrt proportional zur Frequenz. Bedeutet, umso höher die Frequenz, umso niedriger, also sprich umso kleiner wird die Wellenlänge. Bedeutet auch, dass die Antennen also kleiner werden. Und das ist einer der Gründe, warum man im Kurzwellenbereich eben so lange Antennen benötigt, dass man die auf einem Boot beinahe nicht montieren kann, weil wir hier eben 20 oder 40 Meter Wellenlänge sogar hätten für den Marinefunk. Und ja, wo montiert man eben eine 40 Meter lange Antenne? Es ist eben nicht so einfach möglich. Man kann hier natürlich gewisse Dinge mit Antennen tricksen, da eben elektromagnetische Wellen, Funktechnik und so weiter, also wesentlich komplexer ist als das, wie ich das da jetzt darstelle. Ja, vielleicht könnte man da mal einen eigenen Podcast drüber machen, denke ich mir gerade. Auf jeden Fall im Kurzwellenbereich ist dann so, dass man auf Segeljachten normalerweise hergeht und zum Beispiel das Achter stark isoliert und als Antenne benutzt, da es ja doch 10, 11 Meter lang ist oder beziehungsweise je nach Bootsgröße natürlich doch eine deutlich größere Länge hat. Im UKW-Bereich ist das wesentlich kürzer, da haben wir Antennenlängen zum Beispiel eben im Meterbereich, ist überhaupt kein Problem. Ihr kennt alle eure UKW-Antenne vom Boot, die übrigens ziemlich genau einen Meter lang ist und das ist deswegen, weil die Wellenlänge im UKW-Bereich eben ungefähr dem entspricht. Und umso höher die Frequenz, also umso kürzer wird die Antenne, Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei einem Smartphone ja nicht ersichtlich irgendwo eine Antenne hat, weil die eben in dem Gerät einfach integriert ist, weil die Antenne so klein ist. Das mit den Frequenzen bringt aber noch andere Eigenschaften mit sich. Und zwar ist das die Ausbreitungscharakteristik, also wie sich die elektromagnetische Welle, die sich von der Antenne löst, dann eben ausbreitet. Und wenn man jetzt in den Kurzwellen- bzw. Mittelwellenbereich schaut, also alles, was unter 30 MHz ist, dann haben wir dort die zum einen sogenannte Bodenwellen. Das sind eben Wellen, die sich entlang der Erdoberfläche, also sprich der Krümmung, folgend auch ausbreiten bei besonders tiefen Frequenzen. Und dann gibt es Raumwellen, die in der Ionosphäre reflektiert werden. Das ist der Grund, warum man Kurzwellen im Kurzwellenbereich eben um die Welt senden kann unter gewissen Voraussetzungen, weil eben die Funkwelle eben zwischen Boden und Ionosphäre immer wieder reflektiert ist und somit um die Erde wandert im besten Fall. Sobald man aber in den höheren Bereich kommt, also alles was über 30 MHz ist, kommt man in den sogenannten quasi-optischen Bereich, bedeutet so viel wie, dass sich die Welle eben mehr oder weniger geradlinig wie Licht ausbreitet und wenn ein Berg dazwischen ist, dann geht das da eben nicht mehr durch. Darüber hinaus sinkt generell mit höherer Frequenz die Reichweite. Und diese Ausbreitungseigenschaften sind unter anderem dafür verantwortlich, dass eben UKW-Funk, und dazu gehört zum Beispiel auch eben AES, nur eine Reichweite von, oder sagen wir mal eine überschaubare Reichweite, man spricht ja immer von 20, 30, vielleicht im Best Case 50 Seemeilen, und dann ist es eben vorbei. Und der Grund ist eben dafür, dass die Erde ja nicht flach, sondern rund ist und damit die Funkwelle, wenn sie sich geradlinig ausbreitet, eben nicht um die Kurve der Erde schauen kann und somit das Ganze dann irgendwann eben finster ist. Abhängig ist das Ganze von der Höhe des Senders und natürlich auch von der Höhe des Empfängers. Also umso höher die oben sind beide, umso höher können sie sich natürlich gegenseitig sehen und eine direkte Funkverbindung aufbauen. Und deswegen wird, wenn zwei Motorjachten untereinander senden, eine wesentlich geringere Reichweite da sein, als wenn ein Frachtschiff mit einer Segeljacht zum Beispiel sendet, wo die Antennen wesentlich höher oben sind. Und obwohl die Reichweite generell, kann man sagen, bei höheren Frequenzen sinkt, hat das Ganze aber den Vorteil, dass die Richtcharakteristik von Antennen besser wird bei hohen Frequenzen. Dass die Ausbreitungsreichweite sinkt, das gilt für einen sogenannten Kugelstrahl, also das ist eine Antenne, die in alle Richtungen das Signal im Raum ausbreitet. Das ist aber was man normalerweise nicht braucht und daher eigentlich auch nicht baut, weil man braucht nicht nach oben, wo niemand ist, strahlen und man braucht nicht nach unten Richtung Boden strahlen, sondern man kann Antennen so bauen, dass sie das Signal in bestimmte Richtungen besser abstrahlen. Und durch diese Optimierung der Abstrahlrichtung der Antenne, wo dann die gesamte Energie eben nicht in einer Kugel rund um die Antenne ausgebreitet wird, sondern eben dieselbe Energie auf eine bestimmte Richtung oder einen bestimmten Kegel sozusagen ausgesendet wird, verhält sich das so, dass man in diesem Bereich eben bei den höheren Frequenzen wesentlich mehr hinausbekommt. Umgekehrt bedeutet das, man muss weniger Energie hineinstecken, um dieselbe Leistung hinauszubringen, wenn ich eine höhere Frequenz bekomme. Das ist übrigens der sogenannte Antennengewinn, falls ihr das irgendwo schon einmal gelesen habt oder bei der Anschaffung irgendeiner Antenne, wo gestanden ist. Das ist nicht, dass die Antenne auf magische Art und Weise plötzlich irgendwie zaubert und die Energie verstärkt, sondern es ist ein Maß dafür, um wie viel diese Antennen in eine bestimmte Richtung besser abstrahlt als ein theoretisch angenommener Kugelstrahler. Diese gerichtete Antenne strahlt aber eben dafür in alle anderen Richtungen gar nichts ab. Und das alles führt jetzt dazu, dass man bei Satellitenübertragungen eben hohe Frequenzen verwendet. Weil Energie auf einem Satellit ist genauso eine knappe Ressource wie auf einem Boot. Man hat immer zu wenig davon und möchte daher Energie sparen. Das bedeutet daher, man nimmt hohe Frequenzen, weil man dadurch das Signal, also das Signal, was der Satellit von oben nach unten wieder schicken muss, insofern optimiert, dass er nicht so viel Energie braucht, um das Ganze auszusenden. Auf der anderen Seite möchte man aber auch eine hohe Bandbreite haben und dementsprechend verwendet man eben eine hohe Frequenz, weil eben nach dem Shannon-Theorem man in den hohen Bändern man wesentlich mehr Bandbreite, also wesentlich mehr Bits pro Sekunde einfach unterbringt. Aufgrund der hohen Frequenz hat man aber eben diese quasi-optische Ausbildung, was so viel bedeutet, wie man muss den Satellit de facto sehen. Und wenn der Satellit gerade auf der anderen Seite der Erde ist oder ich hinter einem Hügel bin, dann kann ich das Signal eben nicht empfangen. Dann schauen wir weiter zum Thema Satellit. Darunter versteht man in der Regel ein künstliches Objekt, das in einer Umlaufbahn um ein Himmelsobjekt gebracht wird. Also es muss nicht zwingendermaßen künstlich sein, aber auf jeden Fall in diesem Zusammenhang jetzt ist es auf jeden Fall so etwas Menschengemachtes, das eben in einer Umlaufbahn um irgendetwas anderes ist, also eben zum Beispiel um die Erde, um den Mond oder irgendeinen Planeten oder die Sonne. Und es hat schon eine ganze Menge Satelliten gegeben und es gibt auch eine ganze Menge Satelliten natürlich heute. Die meisten davon um die Erde, aber eben auch um viele andere unserer Planeten in unserem Sonnensystem. Aber da schauen wir einmal zuerst in die Geschichte ein bisschen, wie man auf das Ganze eigentlich gekommen ist. Und da muss man irgendwie sehr weit zurückgehen in der Geschichte. Und die Sterne und der Himmel und alles, was da oben ist, wird ja von den Menschen schon seit Jahrtausenden eigentlich beobachtet. Das weiß man auch anhand von eben gewissen Aufzeichnungen oder Funden, archäologischen Funden und so weiter, dass das eben gemacht wurde und die Menschen konnten auch schon damals gewisse Sachen vorausberechnen, sowas vielleicht wie Sonnen- oder Mondfinsternis oder zum Beispiel Sonnenwenden und viele von den Steinkreisen oder anderen seltsamen Dingen, die so mystisch erscheinen, die es da gibt auf der Welt, sind in Wahrheit ja Städten, die in irgendeiner Art und Weise eben dem Lauf der Sonne, also eben so ausgerichtet sind, dass man genau zur Wintersonnenwende irgendetwas Bestimmtes sehen kann oder so, um eine Möglichkeit zu haben oder damit sie eine Möglichkeit hatten, zu bestimmen, ja, okay, jetzt ist Wintersonnenwende und ja, vermutlich ist das Ganze natürlich auch mit irgendwelchen Festen verbunden gewesen und so weiter. Wie auch immer, die Menschen haben trotzdem lange nicht gewusst, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und es hat über viele Jahrhunderte das sogenannte ptolemäische Weltbild gegolten. Und das ist also das Weltbild, wo sich die Erde in der Mitte als Zentrum von allem befindet. Und rundherum kreisen irgendwie alle anderen Dinge. Es gab auch grundsätzlich zwei Anschauungen und so irgendwie, dass das eine ist das Geschehen auf der Erde, das irgendwelchen bestimmten Regeln folgt und völlig unabhängig davon gab es eben den Himmel, the heavens, wie das Ganze im Englischen heißt und dort gab es völlig andere Regeln und es wurde auch unterstellt, dass dort alles perfekt ist und so kam man auch auf die Idee mit den alles in perfekten Kreisen und so weiter. Das hat man also lange geglaubt. Man konnte aber viele Zusammenhänge nicht erklären, beziehungsweise viele Dinge waren eigentlich auch einfach unklar. Man hat es nicht gewusst und man konnte es trotz dieses Weltbildes dann nicht erklären. Und die Wissenschaft hat es ja trotzdem gegeben. Die Leute waren ja früher nicht dümmer als wir, sondern es gab viele schlaue Menschen, die über vieles nachgedacht haben und viele Sachen eben beobachtet. Und sind dann im Laufe ihrer Beobachtung irgendwie zu verschiedenen Schlüssen gekommen, die irgendwie nicht mit dem Weltbild übereingestimmt haben oder nicht vereinbar waren. Und so ist der Nikolaus Kopernikus hat irgendwann Anfang des 16. Jahrhunderts dann vorgeschlagen, dass die Sonne ungefähr in der Mitte von dem Ganzen sei und die Planeten rundherum in kreisförmigen Bahnen eben um die Welt herumkreisen. Diese Idee hat auch der Galileo Galilei aufgenommen und für sehr gut befunden und hat ein Fernrohr gebaut, was völlig neuartig war, und hat dann einige Dinge im Himmel entdeckt, zum Beispiel die Monde des Jupiter. Und das größte Problem war, er konnte aber nicht beweisen, dass dieses Weltbild, dieses neue Weltbild richtig ist. Es wurde zwar vermutet, aber man konnte es nicht beweisen, abgesehen davon, dass damals ja die Kirche eine übermächtige Rolle gespielt hat. Das war auch zur Zeit der Inquisition, und alles, was nur irgendwie annähernd da irgendwie dagegen hat, hat verheerende Konsequenzen gehabt und hat eben die Wissenschaft auch behindert und unter anderem ja dazu geführt, dass der Galilei dazu gezwungen worden ist, dass er von seinen Theorien abschwört, weil das ketzerische Gedanken sind und so weiter. Aber das ist eine ganz lange Geschichte, die ich zwar gerne erzählen möchte, aber heute geht es ja um Satelliten, und darum möchte ich da ein bisschen weitergehen, und zwar nämlich zu Johannes Kepler, der den Vorschlag von Kopernikus angenommen hat und die Sterne weiter beobachtet hat, beziehungsweise aus den Berechnungen des Tycho Brahe, ebenfalls ein Wissenschaftler zur damaligen Zeit, der die Sterne eben vermessen und katalogisiert hat, und hat eben diese Daten gegenübergestellt. Und der Kopernikus hat die Sonne ungefähr in die Mitte gegeben, und die Betonung liegt hier auf ungefähr, weil wenn man die Sonne genau in die Mitte gibt mit seinem Weltbild, dann hat das Ganze nicht funktioniert. Warum, hat man natürlich nicht gewusst. Das heißt, man hat im kopernischen Weltbild die Sonne ungefähr in die Mitte gegeben, heißt so viel wie in einen mittleren Punkt, an dem sich die Sonne befindet, aber tatsächlich nicht ist, sondern die Sonne wandert auch ein bisschen um einen scheinbaren mittleren Punkt. Und der Kepler hat jetzt eben die Daten von dem Tycho Brahe hergenommen und die Idee von dem von Kopernikus, dass die Sonne ungefähr in der Mitte ist, etwas verfeinert, nämlich in dem Punkt, dass sie gesagt hat, nein, die Sonne ist genau im Mittelpunkt, und zwar nicht im Mittelpunkt eines Kreises, sondern im Fokuspunkt von Ellipsen, dass die Bahnen also gar keine Kreise sind, sondern Ellipsen. Und hat dann in Folge, in Jahre oder Jahrzehnte langer Arbeit, die berühmten drei Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung entwickelt, nach denen er genau berechnen konnte, wie eben die Planeten auf den Bahnen sich bewegen. Und es sind eben elliptischen Bahnen, und die Geschwindigkeiten ändern sich und so weiter und so fort. Und das war eben insofern bahnbrechend, weil man dadurch sehr exakt plötzlich berechnen konnte, wie sich das alles bewegt, und zwar im Unterschied zu dem ursprünglichen ptolemäischen Weltbild auf relativ erstaunliche, einfache Art und Weise, da das ptolemäische Weltbild eben sehr spezielle Zusatzdinge, wie zum Beispiel die bekannten Epizyklen, benötigt hat, um irgendwie zu erklären, wie sich die Planeten bewegen. Jedenfalls hat man jetzt gewusst, wie sich die Planeten bewegen. Was man natürlich noch nicht gewusst hat, ist, warum sich die eigentlich so bewegen. Und dann ist gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Isaac Newton erschienen und hat sich mit Anziehungskraft beschäftigt und sich sozusagen angenommen, dass die Anziehungskraft eben allgegenwärtig ist und überall wirkt, also auch im Weltraum und so weiter. Und hat irgendwie erkannt, dass die Anziehungskraft eben die Schlüssel bzw. eben die Ursache für die Planetenbewegung ist, warum sich die genau so bewegen, wie der Kepler eben sagt, dass sie sich bewegen, und wie ja auch bestätigt worden ist, dass sie sich tatsächlich bewegt. Und die Keplerschen Gesetze funktionieren bis heute in ausreichender Genauigkeit, sagen wir mal so. Und jedenfalls hat der Isaac Newton damit die moderne Mechanik begründet und viele Gesetze eben entworfen und Gedanken entworfen, die eben bis heute gültig sind. Und unter anderem auch, dass die Kräfte, die im Himmel, also in the heavens, wirken, genau die gleichen sind wie die, die auf der Erde wirken, und dass da oben nicht plötzlich andere Gesetzmäßigkeiten gelten als auf der Erde. Sie erscheinen einfach nur ein bisschen anders, sind aber nicht anders. Und dann hat er das sogenannte Kanonenkugel-Experiment durchgeführt, was ein Gedankenexperiment ist. Und das funktioniert so, dass man sich also grundsätzlich einmal vorstellt, dass man auf einem hohen Berg eine Kanonenkugel einfach abschießt, die mit bestimmter Geschwindigkeit eben austritt und dann eine Zeit lang, sag ich mal, zu Beginn mal waagrecht und dann in einer Kurve langsam nach unten fallen wird auf einer sogenannten ballistischen Flugbahn. Also jedenfalls wird die Kugel nach und nach auf die Erdoberfläche fallen und die Ursache dafür ist eben die Anziehungskraft. Und dann stellt man sich vor, dass man eben die Abschussgeschwindigkeit erhöht. Und was wird dann passieren? Naja, grundsätzlich das Gleiche. Die Kugel wird nur wesentlich weiter fliegen. Und wenn man sich jetzt weiter vorstellt, dass die Erde ja rund ist, dann könnte man zumindest theoretisch die Kugel mit so hoher Geschwindigkeit abschießen, dass sie nicht zurück auf die Erde fällt, sondern auf der Seite, wo die Erde ja bergab geht, weil es eine Kugel ist, dann um die Kugel herum fällt, also um die Erdkugel herum fällt. Und das ist also dieses Gedankenexperiment. Und die Schlussfolgerung daraus ist eben, dass wenn man ein Objekt mit einer Geschwindigkeit abschießt, die groß genug ist, dann wird dieses Objekt eben im freien Fall um die Erde oder natürlich auch ein anderes Himmelsobjekt herumfallen. Also sich damit in einer sogenannten Umlaufbahn befinden. Und damit war also die Idee für einen Satelliten, also zumindest in der Theorie einmal geboren. Und das war auch vereinbar mit den Gesetzmäßigkeiten, die es gab. Es hat also auch rechnerisch Sinn gemacht, dass das Ganze funktioniert, auch wenn man natürlich technisch nicht in der Lage war, das in der Praxis tatsächlich durchzuführen. Es hat in Wahrheit dann aber noch viele Jahrhunderte gedauert, bis das Ganze wirklich geworden ist. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich ein russischer Raketenwissenschaftler, nämlich der Konstantin Tsiolkovsky, mit Raketenstarts und Satelliten beschäftigt und hat tatsächlich also einen realistischen Start, also hat berechnet, was es bedeuten würde, eine Rakete zu starten und einen Satelliten in den Orbit zu schießen und hat also das berechnet, also das ist eine Frage von Energie und so weiter und ist also drauf gekommen, dass das tatsächlich praktisch also möglich wäre und dann etwas später hat der Österreicher Hermann Potocznik die Bühne betreten, er war Elektrotechniker und Raumfahrttechniker und hat im Jahr 1928 ein Buch herausgegeben. Und das Buch hat den Titel Das Problem der Befahrung des Weltraums, der Raketenmotor. Und hat eben in diesem Buch eine ganze Menge Dinge beschrieben, unter anderem geostationäre Satelliten und Raumstationen mit künstlicher Schwerkraft, das sogenannte Wohnrad, das eben durch die Rotation eine Kraft erzeugt, die eben der Schwerkraft ähnelt, das also Astronauten, die sich drinnen befinden, da nicht herumschweben, sondern eben sich in einem Schwerfeld bewegen und damit normal gehen können. Ja, das ist nebenbei übrigens der Grund, diese Umlaufbahnen, die genau diesen Effekt haben, dass die Objekte quasi im freien Fall um die Erde herumfliegen, ist der Grund dafür, dass die Astronauten, die da auf den Weltraumstationen sind, alle schwerelos sind. Das ist nicht, weil da oben keine Anziehungskraft ist, die ist dort nämlich sehr wohl, sondern das ist deswegen, weil das Raumfahrzeug genau mit der richtigen Geschwindigkeit eben um den Planeten rotiert, sodass sich eben die Anziehungskraft eben aufhebt. Also sie befinden sich im permanenten freien Fall und dadurch sind sie schwerelos. Ansonsten wäre dort nämlich sehr wohl eine Anziehungskraft, nämlich natürlich die von der Erde und würde das Fahrzeug stehen bleiben, dann würde es auch sehr wohl wieder auf die Erde herunterfallen, auch wenn die Anziehungskraft da oben natürlich schwächer ist, ist sie trotzdem vorhanden. Aber zurück zum Hermann Potocznik, er mit seinen Ideen gilt also als Begründer der modernen Raumfahrt, weil das eben keine Fiktion war, sondern tatsächlich fundierte Ideen, die man auch natürlich viele zum damaligen Zeitpunkt noch nicht umsetzen konnte, aber trotzdem eben nicht Fiktion, sondern sehr konkrete Ideen mit fachlichem Hintergrund waren. In Österreich wurde er zwar nicht so ernst genommen, aber andere Länder wie die Russen zum Beispiel und andere haben das ganz anders gesehen und ernst genommen, wie wir heute ja wissen. Auf jeden Fall haben weitere Jahrzehnte der Forschung vergehen müssen, an denen eben an Forschungs- und Kommunikationssatelliten und Raketen und so weiter geforscht wurde, bis am 4. Oktober 1957 der Paukenschlag gekommen ist, und zwar von der Sowjetunion, die damals den ersten Satelliten der Menschheit, den berühmten Sputnik bzw. Sputnik 1, in den Weltraum geschossen hat, der sich auf einer Umlaufbahn befunden hat und über 100 Mal um die Erde herumgeflogen ist. Das war zur Zeitpunkt des Kalten Krieges und das hat auf jeden Fall das sogenannte Space Race initiiert, also den Wettlauf ins Weltall, an denen sich in erster Linie die dominanten Weltmächte USA und Sowjetunion beteiligt haben. Die USA war jedenfalls überrascht von der ganzen Sache, da sie in ihrer Entwicklung doch wesentlich weiter hinten waren damals als die Russen. Und die Russen haben dann wenig später, nämlich am 3. November 1957, einen zweiten Satelliten, nämlich den Sputnik 2, hinaufgeschossen. Und zwar mit der Hündin Laika, die das erste Lebewesen im Weltraum war. Und der Grund ist klar, sie haben natürlich studieren wollen, was bedeutet das für Leben, wie verhält sich der Organismus und so weiter, und haben das eben studiert, um Folgemissionen durchführen zu können. Und dann ebenfalls die Sowjetunion hat dann am 13. September 1959 eine Mondlandung vollbracht, und zwar ist Lunik 2 am Mond hart gelandet, war aber ebenfalls die Sowjetunion, und dann am 12. April 1961 ist es ihnen gelungen, den ersten Menschen, der auch zurückgekommen ist, in den Weltraum zu schießen, und zwar der Juri Gagarin. Jedenfalls war das Rennen voll im Gang, auch den USA ist es dann gelungen, Raketen mit entsprechender Last abzuschießen, also mit Satelliten und so weiter. Und allen bekannt ist ja die erste bemannte Mondlandung, die am 21. Juli 1969 stattgefunden hat, das war die Apollo 11 Mission, bei denen drei Astronauten mitgeflogen sind, wovon zwei am Lander, also auf dem Landefahrzeug dabei waren. Das war eben Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die dort eben als erste Menschen den Mond betreten haben. Darauf folgend sind auf jeden Fall eine ganze Menge weitere Mondlandungen erfolgt im Laufe der Jahre, und man muss dabei erwähnen, es war nicht nur eine Erfolgsstory. Es hat dazwischen zahlreiche Misserfolge sowohl auf Seiten der USA als auch auf Seiten der Sowjetunion natürlich gegeben. Mittlerweile ist es auch China und Indien gelungen, am Mond zu landen. Und China gilt mittlerweile nach den USA als zweitfortgeschrittenste, technologisch fortgeschrittenste Nation der Welt in Bezug auf Raumfahrttechnik. Und damit komme ich also zu den Satelliten von heute, also ins Jahr oder an den Anfang des Jahres 2025. Wir haben heute ungefähr 10.000 Satelliten, die um die Erde kreisen. Da habe ich unten einen Link drinnen, wo man sich das genau anschauen kann und welche Umlaufbahnen die haben und so weiter. Und Umlaufbahnen, das ist auch gleich das nächste Stichwort, was auch so viel heißt wie Orbit. Und da gibt es verschiedene Umlaufbahnen in verschiedener Höhe von der Erde weg gemessen, die sogenannten Low Earth Orbits, also die tieffliegenden Satelliten, auch kurz LEO genannt. Dann gibt es ein Medium Earth Orbit, das ist MEO. Und dann gibt es die Geo-Satelliten, das sind die geosynchronen und die geostationären Satelliten. Die LEO Orbits fliegen in einer Höhe von ca. 200 Kilometer bis 2000 oder nicht ganz 2000, weil da gibt es nämlich dann den sogenannten Van Allen Belt. Das ist ein elektromagnetisch aktiver Gürtel, der sich ungünstig auf die Elektronik auswirkt, und deshalb müssen die Satelliten also darunter fliegen, also die LEO Satelliten. Nur im Vergleich dazu, dass man sich da die Größe vorstellen kann. Also der Erddurchmesser sind 12.800 Kilometer und die fliegen also da, sagen wir mal so, um die 500 Kilometer Höhe herum, also von der Erdoberfläche weggemessen. Nur damit man sich das vorstellen kann, wenn man also jetzt annimmt, dass 1000 Kilometer 1 Zentimeter wären, dann zeichnet einen Kreis mit 13 Zentimeter Durchmesser, das wäre also die Erde, Und wenn man jetzt annimmt, ein Satellit ist 500 Kilometer über der Erde, das wäre also ein halber Zentimeter, also nur 5 Millimeter über der Erdoberfläche. Das ist einerseits sehr nahe, andererseits sind 500 Kilometer natürlich sehr viel, wenn man sich vorstellt, dass die höchsten Berge der Erde knappe 9 Kilometer hoch sind. Dann gibt es die MEO-Satelliten, also die Medium Earth Orbit Satellites, und die fliegen in einer Höhe von ca. 6.000 bis 20.000 Kilometer. Und dort in dem Umkreis befinden sich die ganzen Navigationssatelliten, also aller GPS, GLONASS und so weiter. Die sind alle so grob um die 20.000 Kilometer hoch. Und dann gibt es die geosynchronen, geostationären Satelliten, die sich eben auf ungefähr 36.000 Kilometer Höhe befinden. Im Vergleich dazu, der Mond ist in einer Entfernung von ca. 384.000 Kilometer, also 10-mal so weit weg wie die geostationären Satelliten. Was hat es nun mit diesen verschiedenen Umlaufbahnen auf sich? Ja, das sind verschiedene Dinge. Unter anderem ist das die Bahngeschwindigkeit. Und die Bahngeschwindigkeit, die kann man eben nach den Keplerschen Gesetzen berechnen. Dazu möchte ich aber sagen, dass für eine exakte Berechnung die Relativitätstheorie notwendig ist und dass man verschiedene Dinge, die im Weltall, also auch in unserem Planetensystem, nur erst erklären konnte, wie Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts die allgemeine Relativitätstheorie, also in den 20er Jahren, veröffentlicht hat, da das Gravitationsfeld und die Raumkrümmung und so weiter eben einen Einfluss auf das Ganze hat. Aber das würde jetzt definitiv zu weit führen. Wie gesagt, im Allgemeinen kann man das über die Keplerschen Gesetze einmal berechnen, ausreichend genau. Und da kann man also festhalten, dass die Geschwindigkeit, die Bahngeschwindigkeit, abhängt von der Entfernung und der Masse, also der Masse der beteiligten Objekte, also Mond und Erde zum Beispiel, aber genauso Mond und Satellit. Und je näher der Satellit bei der Erde ist oder umlaufen soll, umso schneller muss der Ganze, muss sich der Satellit bewegen. Im Gegenzug dazu, umso weiter man ihn weggibt, umso langsamer ist also die Umlaufbahn. Und das kann man jetzt so weit denken, dass man draufkommt, dass bei ungefähr 36.000 Kilometer die Umlaufzeit so langsam ist, dass sie genauso schnell ist wie die Erde. Also ungefähr 24 Stunden, also genauer gesagt sind es 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Das ist der sogenannte siderische Umlauf bzw. der siderische Tag. Und das ist nebenbei erwähnt nicht der Sonnentag, der ja 24 Stunden dauert. Woher da jetzt oder was da die genauen Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Zeiten und Tagen, Tageslängen und so weiter ist, das könnt ihr euch in Folge 32 und 33 anhören, wo ich eine sehr ausführliche oder einen sehr ausführlichen Zweiteiler mit dem Thema die Zeit gemacht habe. Die geostationären Zeiten laufen also genauso schnell wie die Erde und das hat eben zur Folge, und darum heißen sie geostationär, dass sie aus Sicht der Erdoberfläche immer an derselben Stelle stehen, also immer genau über demselben Punkt, über dem Boden. Bei den LEO-Satelliten, die sind näher und müssen daher schneller umlaufen. Und da sprechen wir von einer Umlaufzeit von circa, also je abhängig von der Höhe eben, von circa 1,5 bis 2 Stunden. Und das hat aber auch zur Folge, dass sie vom Boden aus nur circa 15 Minuten lang von einem Punkt aus gut zu sehen sind. Das heißt, die Sichtbarkeitsdauer ist sehr kurz. Alle Astronomiefans, die schon die ISS beobachtet haben, die man ja grundsätzlich, sofern sie eben sichtbar ist, sehr schnell sich bewegt, da sie eben ungefähr in einer Höhe von 400 Kilometer ist und dementsprechend immer nur ein paar Minuten lang zu sehen ist. Und man kann eben mit freiem Auge sehen, wie schnell sich eben die ISS, die ja von uns aus gesehen dann nur ein kleiner weißer Punkt ist, über den Himmel bewegt. Die Sichtbarkeit des Satelliten ergibt sich aber jetzt nicht nur aus der Geschwindigkeit, sondern auch aus der niedrigen Höhe. Und dazu braucht man jetzt noch gar nicht in die Astronomie schauen, sondern da gibt es ja in der Navigation gibt's ja etwas, das als Feuer in der Kim bezeichnet wird. Und damit spricht man also davon oder versucht man normalerweise eben zu berechnen, ab wann ist denn ein Leuchtfeuer zu sehen oder ab wann ist ein anderes Schiff zu sehen. Und das hängt eben von der Höhe des Objekts ab. Und zwar deshalb, weil eben die Erdoberfläche gekrümmt ist. Und wenn das Ganze zu, weg, zu weit weg ist, dann verschwindet das Objekt eben hinter der Erdkrümmung. Und das gleiche Problem hat man jetzt natürlich auch bei den tiefliegenden Satelliten. Auch wenn natürlich 500 Kilometer wesentlich höher ist als ein Leuchtfeuer, das vielleicht 50 Meter über der Wasseroberfläche ist, ist es dennoch so nahe, wie gesagt, denkt an den Vergleich mit dem Kreis und die 5 mm über dem Kreis, ist natürlich klar, dass der nur über einem kleinen Bereich überhaupt sichtbar ist und dahinter gar nicht gesehen werden kann, nicht weil er so schnell ist, sondern weil er eben hinter der Erdkrümmung verschwindet. Und das gilt auf jeden Fall für alle LEO-Satelliten, die eben im Umkreis auf diesen 500 Kilometer Höhe, auf dieser 500 Kilometer hohen Umlaufbahn sich befindet. Er ist also immer nur von einem Teil der Oberfläche oder von einem kleinen Teil der Oberfläche aus sichtbar, weil er so nahe der Erdoberfläche ist. Im Unterschied dazu können LEO-Satelliten aber eben jeden Punkt der Erde abfliegen. Also das hängt davon ab, auf welcher Umlaufbahn sie sich befinden. Also wenn man sich jetzt ungefähr einen Kreis vorstellt, dann kann man sich denken, also es sind oft elliptische Bahnen, aber nur vom Konzept fliegen die also immer um einen Großkreis um die Erde herum, im entsprechenden Durchmesser natürlich. Und je nachdem, in welcher Lage sich diese Bahn befindet, kann man den Satelliten also so positionieren, dass er eben ganz bestimmte Punkte der Erde immer wieder abfliegt. Geostationäre Satelliten mit ihren 36.000 Kilometern sind natürlich deutlich weiter weg und dadurch überschauen sie auch einen deutlich größeren Bereich oder eine deutlich größere Fläche. Der Nachteil aber ist, da sie eben damit sie eben an dem gleichen Punkt immer stehen und eben tatsächlich geostationär sind, müssen sie zwingendermaßen über dem Äquator sein. Andernfalls wären sie ja nicht geostationär. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, dass sie am Pol dann zum Beispiel nicht mehr gesehen werden können, beziehungsweise nur mehr schlecht gesehen werden können. Also theoretisch bedeutet das, also rechnerisch, dass sie daher nur bis eine Breite von maximal 82 Grad Nord oder Süd eben gesehen werden kann. Und Fernsehsatelliten klassischerweise sind geostationäre Satelliten und die Satellitenantenne muss man eben entsprechend ausrichten und der Neigungswinkel der Antenne richtet sich eben genau auf den Satelliten aus und umso weiter man in den Norden kommt, umso flacher sind eben die Satellitenantennen, wo man da nahezu den Eindruck hat, sie sind schon beinahe am Boden. Also bei uns hier in Österreich sind das so um die 30 Grad, aber umso weiter man in den Norden kommt, umso weniger sind das. Und man hat dann das Gefühl, dass sie fast waagrecht über die Oberfläche schauen. Das ist eben, weil sie genau auf diesen Punkt über dem Äquator hinschauen müssen, wo dieser entsprechende Satellit ist. Aus dem folgt auch, dass wenn ich jetzt eine größere Flächenabdeckung haben will, da die tiefliegenden Satelliten ja immer nur eine kleine Fläche abdecken, wenn ich also mit einem System eine größere Fläche abdecken möchte, dann brauche ich also mehrere Satelliten, die auf derselben Bahn hintereinander fliegen und unter Umständen eben auf mehreren Orbits mit verschiedener Bahnneigung eben fliegen müssen, damit ich eine großflächigere Abdeckung einfach bekomme, weil der einzelne Satellit immer nur einen kleinen Teil sieht, weil er ja ebenso nahe an der Erdoberfläche ist. Die Flughöhe hat aber auch andere Effekte, also abgesehen von der Bahngeschwindigkeit gibt es noch andere Effekte, die eben zu sogenannten Bahnstörungen führen. Und das ist zum einen einmal, dass wenn der Satellit hier in 400 oder 500 Kilometer Höhe ist, die Atmosphäre zwar bereits extrem dünn ist, aber trotzdem noch marginal vorhanden ist. Und das wiederum führt zu einer Bremse. Das heißt, der Satellit wird durch die Atmosphäre, also unter anderem durch die Atmosphäre eben gebremst und wird im Laufe der Zeit langsamer. Und das würde dann in Folge irgendwann zum Absturz führen. Natürlich, weil die Erdanziehungskraft ist ja da. Das heißt, wenn man den einfach oben hinstellt, dann wird er der Erdanziehung folgen und einfach natürlich abstürzen. Und aus diesem Grund haben diese Satelliten, also unter anderem aus diesem Grund, haben diese Satelliten und brauchen die Satelliten natürlich Triebwerke, um diesen Geschwindigkeitsverlust und Höheverlust, der damit einhergeht, wieder korrigieren kann, um die Lebensdauer von dem Satelliten sozusagen zu verlängern und damit er eben in seinem Orbit stabil bleibt. Es gibt aber noch weitere Bahnstörungen, also es ist nicht nur jetzt die Atmosphäre, die bei den geostationären Satelliten nicht mehr vorhanden ist, aber bei den tieffliegenden sehr wohl. Und es gibt noch andere Bahnstörungen, und das sind zum Beispiel, ist das die Ungleichverteilung der Masse auf der Erde. Die Erdanziehungskraft hängt ja von der Masse ab, und die Erde ist bekannterweise ja keine ideale gleiche Kugel, wie man sie vielleicht in einem mathematischen Modell annimmt, sondern das ist mehr ein Erdapfel. Und das hat auch zur Folge, dass die Erdanziehungskraft rund um die Erde nicht immer gleich ist, sondern geringe Variationen hat. Das hat man mittlerweile mit Satelliten ganz genau vermessen können. Und durch dieses ungleiche Gravitationsfeld hat das natürlich auch eine Bahnstörung zur Folge. Und jede Bahnstörung führt dazu, dass der Satellit aus seiner Bahn kommt und im Endeffekt irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch einmal abstürzen wird. Das gilt insbesondere für die tieffliegenden Satelliten, die dann weiter oben sind, also hier in zigtausend Kilometer oder 36.000 Kilometer. Die fliegen de facto ewig, das heißt zumindest aus Menschenlebenssicht. Und das tragt unter anderem auch zum Problem des Weltraummülls bei, dass Dinge, die so hoch oben sind und sich in irgendeiner Umlaufbahn eben befinden, dass die de facto ewig da oben bleiben. Und das Problem des Weltraummülls ist es eben, dass es hier zu Kollisionen kommen kann. Und diese Kollisionen sind insofern verheerend, da wir die Dinge dort, also beziehungsweise die Geschwindigkeiten ja nicht in km/h messen, sondern in Kilometer pro Sekunde. Also die fliegen zigtausende km/h schnell sozusagen umgerechnet, und wenn jetzt zwei solche Dinge kollidieren, dann hat das eben verheerende Folgen, da hier eine enorme kinetische Energie drinnen steckt. Bemannte Raumstationen und andere Kapseln sind daher doppelwandig ausgeführt und brauchen extra Schutzmaßnahmen, da auch Kollisionen mit vermeintlich winzigen Teilen, die also 10 cm groß sind, eben aufgrund der extremen kinetischen Energie zu verheerenden Auswirkungen führen kann. Das Problem des Weltraummülls kann übrigens auch, so als kleine Nebengeschichte, als Lösung des sogenannten Fermi-Paradoxons betrachtet werden. Aber das werde ich jetzt nicht erklären. Da schaut einfach selbst nach, was das ist. Fermi-Paradoxon. Ihr seht schon, man kann hier stundenlang über sehr viele interessante Dinge reden. Mit den Umlaufbahnen und den verschiedenen Höhen kommt auch ein weiteres Problem, und das ist die sogenannte Signallaufzeit. Die Signallaufzeit ist also die Zeit, die eine elektromagnetische Welle, also ein Funksignal, braucht, bis es von der Erde zum Satelliten und wieder zurückgeschickt worden ist. Und das kommt daher, weil die Lichtgeschwindigkeit zwar einerseits sehr schnell ist, aber auch nicht unendlich schnell, sondern eben eine gewisse Zeit braucht. Und eine elektromagnetische Welle, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, braucht trotzdem eine gewisse Zeit, um eben die Distanz zum Satelliten zurückzulegen und dann wieder zurückzukommen. Wir wissen ja, dass das Licht der Sonne zum Beispiel in etwa 8 Minuten braucht, bis es bei der Erde ankommt. Bis zu den Satelliten ist es natürlich nicht ganz so weit, aber geostationäre Satelliten haben daher eine Laufzeit von ungefähr einer halben Sekunde, also 500 Millisekunden. Im Unterschied dazu haben die LEO-Satelliten nur ungefähr 20 Millisekunden Laufzeit. Eine halbe Sekunde ist unendlich viel. Das heißt, konkret ist es für unidirektionale Übertragung, also einen Fernsehstream, einen Videostream oder so irgendetwas, kein Problem. Das bedeutet also, dass das Signal beim Empfänger zumindest eine halbe Sekunde später ankommt, nachdem es weggeschickt worden ist. Das macht aber eigentlich nichts, weil das Signal kommt ja dann trotzdem kontinuierlich an. Bei interaktiven Anwendungen, wie zum Beispiel Telefonieren und insbesondere Internetanwendungen, ist das aber de facto unbrauchbar. Das würde bedeuten, dass wenn ihr im Internet einen Link anklickt, um die nächste Seite zum Beispiel zu laden, dann würde das also eine gute Sekunde dauern, bis der erste Teil der Seite wieder zu euch zurückkommt, weil dieser Klick muss ja erst zum Server geschickt werden, das dauert schon mal, und dann muss der Server antworten und das dauert dann wieder. Und eine moderne Webseite besteht ja eben nicht nur aus einer Seite, sondern aus vielen Dingen, die schrittweise, Schritt für Schritt nachgeladen werden von eurem Webbrowser. Und wenn da jedes Mal hier eine halbe Sekunde oder eine Sekunde vergeht, also das hört sich zwar kurz an, ist de facto aber für eine reale Anwendung unbrauchbar. Was so viel bedeutet wie für einen Internetsatelliten, einen brauchbaren Internetsatelliten, der muss also in einem tiefen Orbit fliegen, da sonst die Anwendung unbrauchbar wird. Und mit diesem tiefen Orbit kommen also alle anderen Probleme, die ich vorher schon genannt habe, die mit den tief fliegenden Satelliten verbunden sind, also zum Beispiel eben die Sichtbarkeit, die eben aufgrund der Höhe begrenzt ist, weil, eingangs habe ich ja gesagt, Satellitenkommunikation ist ja immer so, es gibt den Empfänger, dann gibt es da den Satellit und auf der anderen Seite gibt es eine Bodenstation, die wieder hinaufschicken muss. Und wenn jetzt der Satellit aber nur eine kleine Fläche überschaut auf der Erdoberfläche, dann würde das ja bedeuten, dass man wahnsinnig viele Bodenstationen als Sender auf der Erde bräuchte, damit die Kommunikation funktioniert. Außer man schafft es, eine Intersat-Kommunikation zusammenzubringen. Das bedeutet, man schickt also in diese Umlaufbahn eben nicht nur einen Satelliten, weil das wäre sowieso langweilig, dann hätte man nur 15 Minuten lang ein Internet und das auch nur alle 1,5 Stunden, also es wäre etwas unpraktisch, sondern man fädelt da auf einem und demselben Orbit also eine ganze Reihe von Satelliten einfach auf, wo hintereinander das Signal übergeben wird und darüber hinaus kommunizieren die Satelliten untereinander und leiten das Signal weiter, also an die anderen Satelliten in der Kette, bis zu dem, der zufällig gerade in der Sichtbarkeit einer Bodenstation ist. Und wenn der über die Bodenstation drüber ist, dann muss also hier ein Handover stattfinden. Und zwar auf beiden Seiten, also die Empfänger müssen ständig ein Handover von dem einen zum nächsten Satellit, der eben alle 15 Minuten vorbeikommt, durchführen. Und dann muss darüber hinaus ein Handover zur Bodenstation stattfinden, da ja auch auf der Bodenstation der Satellit genauso kurz sichtbar ist. Und damit komme ich jetzt zurück zum ursprünglichen Thema, nämlich zu Starlink. Ihr seht schon, ich habe hier sehr weit ausgeholt, um die Zusammenhänge und die Gründe für verschiedene Dinge zu erklären. Und wie Starlink nun funktioniert, könnt ihr dann im zweiten Teil von dieser Folge euch anhören. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes dabei. Ihr habt unten natürlich ein paar Links drinnen. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas von mir wollt, dann kontaktiert mich am einfachsten per E-Mail und zwar an bernhard@freeskippers.at oder schaut vorbei auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/@bhseeler oder kommt mich auf Instagram besuchen, wo ich immer wieder neue Stories mit aktuellen Dingen poste und zwar unter bernhardseeler. Die Dinge werden auch gecrosspostet auf Facebook. Und dann habe ich auch noch ein paar Termine. Und zwar bin ich unterwegs mit ein paar Tiervorträgen. Der nächste ist am 30. Jänner im Voralpenhof in Frankenfels. Das ist im Mostviertel in Niederösterreich. Am 20.02. im Marienhof in Unterkirchbach. Das ist in der Nähe von Wien. Am 6. bis 9. März bin ich auf der Austrian Boat Show in Tull. Und am 14.05. bin ich beim Yachtclub Austria in Hall in Tirol. Dann gibt es einen FB3-Kurs von 24. bis 26.01. bei B3 und Water in Korneuburg. Und dann gibt es ein Wetterseminar und zwar am 14.02. in Korneuburg und am 17.05. in Gleisdorf. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!